Hallo zu Hellmann bewegt, dem Ideensnack für Veränderungen mit Adam, Anja und Daniel. Und heute, da raschelt Daniel in unserer Snack-Wundertüte. Lieber Daniel, welches Thema und vor allem welchen Gast hast du uns denn heute mitgebracht?
Ja, hallo Cora, ich habe heute mitgebracht den Philipp John. Den kennen vielleicht noch einige unserer Hörer, weil der Philipp, der hat bei Hellmann gearbeitet und hat dort verschiedene Rollen und Funktionen ausgeführt. Und der Philipp hat sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht und ist jetzt freischaffender Energieberater. Und wie sein Arbeitstitel schon nahelegt, geht es heute um das Thema Energieeffizienz. Und wir reagieren damit eigentlich auf eine Höreranfrage, weil wir haben ein Feedback auf unsere E-Mail-Adresse snacktüte@hellmann.com bekommen. Und da haben sich Hörer gewünscht, dass wir das Thema Energieeffizienz nochmal etwas weiter beleuchten, insbesondere mit dem Schwerpunkt Gebäude. Und das ist auch Philipps Expertise, deswegen umso besser, dass wir ihn heute hier haben. Und das ist so ein bisschen im Anschluss an den Wärmepumpen-Podcast gekommen, den man sich ja gerne nochmal anhören kann. Und das möchten wir heute nochmal vertiefen und insbesondere ein paar Tipps für Energieeffizienz im Gebäude geben.
Das machen wir jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen. Super, dass ihr Hörerinnen und Hörer da draußen uns Wünsche schickt, weil dafür ist der Podcast nämlich gedacht. Daniel hat es gesagt, macht das einfach fleißig weiter. Jetzt aber zu Philipp. Philipp, mir drängt sich natürlich als erstes absolut die Frage auf. Du bist jetzt ja hier im Hellmann-Podcast und du hast sicherlich auch noch gute Beziehungen zu Hellmann, sonst wärst du nicht hier. Warum hast du dich denn dennoch selbstständig gemacht als Energieberater? Was hat dich da getrieben?
Ja, total cool. Also erstmal schön, dass ich hier bin und ich möchte erstmal auch dem Hörer danken, weil ohne den wäre ich gar nicht hier.
Ja, ne? Genau.
Das also ist super.
Schön, dass du sagst.
So, die nächste Antwort ist dir gewidmet, lieber Hörer. Ja. Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Ja, ich habe diesen Wunsch eigentlich schon sehr lange gehabt bei mir drin. Ich habe auch, während ich bei Hellmann gearbeitet habe, auch ein Zweitstudium angefangen im Bereich erneuerbare Energien und habe das lange mit mir herumgetragen, habe auch immer geschaut, kann ich das vielleicht verbinden mit Hellmann, irgendwie bei Hellmann nochmal eine andere Position übernehmen. Irgendwann hat sich das dann aber herauskristallisiert, dass das Freiberufliche für mich einfach die beste Möglichkeit ist, meine Neigung, meine Erwartung auch an mich selber und an meine berufliche Zukunft auszuüben.
Also total Thema getrieben, hast du gesagt, Mega. Das muss ich machen. Was Absolut. Fasziniert dich denn daran?
Also das ist zum einen faszinierend, weil es kommt das Architektonische mit dazu. Ne? Also man kann gestalten, man kann sich überlegen, wie soll die Gebäudehülle aussehen und wie verbinde ich auf der einen Seite Effizienz mit einem schicken Gebäude. So, ne? Und ich weiß nicht, viele von uns haben ja auch irgendwann mal gebaut oder ein Haus gekauft und sind da auch mit dem Thema sehr nahe gekommen. Und so war es bei mir im Grunde auch.
Okay. Jetzt hast du mir gesagt, das war nämlich meine Frage, so, ne, wenn wir das größte Einsparpotenzial, Optimierungspotenzial nutzen wollten und da bei Gebäuden drüber sprechen, dann sagst du, naja, das kommt ja drauf an. Ne? Also man kann das jetzt ja nicht pauschalisieren und vor allem aufs Richtig. Gebäudealter.
Richtig.
Fand ich ganz spannend. Erklär mal bitte.
Also das ist einfach so, dass es ja verschiedene Baualtersklassen gibt und wenn ich Gebäude aus den 80ern oder 90er Jahren sehe, dann gibt es da natürlich Optimierungspotenzial. Das ist keine Frage. Aber die Frage ist ja immer, womit fange ich an? So, und da bin ich einfach auch ein Vertreter der Ansicht worst first. Also die Leute, die Gebäude, die gut oder befriedigend sind auf einer Skala, die würde ich ungern jetzt anfassen, sondern im Moment geht es darum, die anzufassen, die wirklich aus den, ich sag mal, 50er Jahren sind, als relativ günstig gebaut wurde, die Energieeffizienzklasse H haben, ist vielleicht auch noch so ein Thema. Es gibt ja Energieausweise, wo Gebäude in den Energieeffizienzklassen eingeteilt werden. Und dort sollte man starten, weil da, wie unser ehemaliger Bundeskanzler sagen würde, da sind die Enden fett.
Okay, jetzt haben ja die wenigsten Privatpersonen mehrere Häuser, wo sie sagen können, da fange ich, da fange ich da an, sondern eines, und wenn sie aber trotzdem sagen, okay, auch selbst wenn ich aus den 80er, 90er Jahren, ich will noch mal was rausholen, ich will da noch was machen, wo kann ich denn mit wenig Aufwand viel erreichen?
Den größten Faktor vom Aufwand zum Nutzen her hat man immer bei Einblasdämmgeschichten. Also wenn ich jetzt ein zweischaliges Mauerwerk habe, wie es in Norddeutschland sehr oft vorkommt, haben, dann kann ich dort, wenn der Spalt entsprechend frei und ja, ich sag mal, vielleicht auch mehr als 5 Zentimeter aufweist, kann ich dort Einblasdämmung reinbringen. Mit wasserabweisenden Stoffen, also in der Regel Glaswolle, kann ich da einblasen, Einblasdämmung machen. Ist eine relativ kostengünstige Maßnahme, die aber schnell zu einer, ich sag mal, Verbesserung des energetischen Wertes der Fassade um den Faktor 3 oder sogar 4 führt. So. Mhm. Ich habe deswegen noch lange kein Effizienzhaus, aber das will man ja auch gar nicht unbedingt.
Was heißt denn so Faktor 3 oder 4? Kannst du das nochmal für Menschen wie mich erklären, die sich damit weniger auseinandersetzen? Kann man das in Prozent irgendwie sagen?
Ja, also die noch kompliziertere Erklärung wäre, wenn ich jetzt von U-Werten rede, ne? Also eine Wand hat einen Wärmedurchgangskoeffizient und der ist bei einem alten Mauerwerk, das jetzt ungedämmt ist, bei 1,4 oder 1,7. Ne, so, das ist so die Größenordnung. Mhm. Und nachdem ich eine Einblasdämmung reingebracht habe, schaffe ich in der Regel irgendwas um die 0,3, 0,4, manchmal auch nur 0,5. Also, ne,
also man sieht, da sieht man um auf jeden Fall die Spanne, die dann, richtig. jetzt habe ich es verstanden.
Richtig,
jetzt
genau,
habe ich es verstanden.
So, und wenn man jetzt sich anschaut, wie viel Außenfassade vielleicht insgesamt zur wärmeübertragenden Fläche eines Gebäudes dazugehört, wir haben natürlich auch noch ein Dach, wir haben Fenster, wir haben nach unten einen Keller, dann kann das manchmal schon doch beträchtliche Werte ausmachen und den Energiebedarf des Gebäudes um, na, ich hau mal was raus, vielleicht 10%, 15% senken.
Okay, aber das ist ja auf jeden Fall schon was.
Ist schon mal was.
Und wo du eben angesprochen hast, Keller, Dach, da kenne ich diese Einblasdämmung auch, ne? Das kann ich auch da gut nutzen.
Genau, im Dachbereich, gerade zwischen den Sparren, da kann man auch sehr gut, auch in der obersten Geschossdecke, Einblasdämmung reinbringen. Das ist dann meistens Zellulose als Dämmstoff, ein sehr günstiger, recycelter Dämmstoff, der dort sehr gut genutzt werden kann.
Okay, gehen wir mal davon aus, ich sage so, jawohl, ich will jetzt noch was optimieren, bisschen Budget habe ich noch. Wie fange ich denn dann an, um erstmal zu gucken, ist jetzt die Einblasdämmung das Richtige oder vielleicht auch der Fensteraustausch oder wie auch immer?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also es kommt, wie gesagt, da auch immer so ein bisschen darauf an, welche Baualtersklasse ich habe. Ich würde in jedem Fall erstmal anfangen, einen Energieberater zu fragen.
Ach, was?
Ja, weil die können das meistens am besten einschätzen. Ja. Ne, sonst bräuchte es die auch gar nicht. Mhm. So, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also man kann sich für eine Erstberatung an die Verbraucherzentralen wenden. Die machen die sogenannte Vor-Ort-Beratung. Mhm. Dann kommt dann ein Energieberater tatsächlich vorbei, schaut sich das an, bespricht die Themen mit dem Ratsuchenden in dem Fall und man zahlt einen Eigenbeitrag von 30 Euro. Ne?
So. Okay, das ist
und hat dafür mal die Chance, 1 bis 2 Stunden mit einem Energieberater zu sprechen, der dann auch einen kleinen Bericht erstellt. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einen sogenannten individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen. Das machen wir auch sehr gerne. Da geht es dann schon ein wenig ins Eingemachte, weil sozusagen über alle Bauteile wirklich auch die Substanz aufgenommen wird, bewertet wird. Welche, da sind sie wieder, U-Werte habe ich dort voraussichtlich, welche Wärmedurchgangskoeffizienten, ich messe das Mauerwerk, ich schaue mir die Fenster an. So, und dann erstelle ich sozusagen einen Plan, der über einen Zeithorizont von vielleicht 15 Jahren verschiedene Sanierungsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge bringt.
Ah, ja.
Also ich fange an mit den Fenstern, weil die sind sowieso hässlich. Dann gehe ich ans Dach.
Okay,
weil
also auf jeden Fall individuell.
Ja, ja, natürlich, genau. Also genau für das Gebäude, was ich da vor mir habe. Ja. Das Dach ist auch undicht, das sollte dann auch mal dran sein. Die Fassade, die habe ich vielleicht vor 2 Jahren streichen lassen, die möchte ich jetzt aber nicht machen deswegen. So, dann lassen wir die erstmal weg oder nehmen uns die in 15 Jahren nochmal vor. Und am Ende steht dann das, was natürlich auch dazugehört, wenn man jetzt über Energieberatung redet, meistens die Wärmepumpe oder neutral formuliert ein alternative Wärmeerzeuger.
Jetzt hast du schon gesagt, bei diesem Sanierungsfahrplan, da geht es eben darum, das in eine sinnvolle individuelle Reihenfolge zu bringen, die auch mit eigenen Bedürfnissen zu tun hat, also jetzt gar nicht unbedingt immer nur energetisch sinnvoll, aber vielleicht können wir da noch mal ganz kurz drüber sprechen. Manchmal ist es ja auch nicht sinnvoll, bestimmte Maßnahmen zu machen, weil sie wiederum dazu führen, dass das Haus vielleicht an einer anderen Stelle Probleme bekommt. Ich mache das mal konkret, Stichwort Schimmel. Ich tausche die Fenster aus, mache alles total dicht und habe dann plötzlich an einer anderen Stelle Schimmel, wo keiner war.
Ja.
Sowas gibt es, ne?
Das gibt es grundsätzlich schon. Aber, ganz großes Aber, man sollte jetzt nicht dieses Schimmelschild sozusagen vor sich hertragen und als Rechtfertigung dafür nehmen, deswegen mache ich nichts an meinem Gebäude.
Es hört sich so an, als käme das häufiger.
Ja, natürlich. Weil man kriegt das in aller Regel in den Griff. Also warum entsteht Schimmel? Weil ich habe vielleicht auch nach einer Maßnahme plötzlich relativ kältere Stellen irgendwo an meiner Innenfassade, als sie vorher waren. Zum Beispiel der Klassiker, ich habe vielleicht eine Innendämmung schlecht ausgeführt, dann hole ich mir Wärmebrücken ins Gebäude, ne? Weil ich habe einbindende Decken, da kommt dann die Kälte trotzdem rein. An der Stelle ist es dann eventuell relativ zu vorher kälter. So. Mhm. Und wenn ich kalte Stellen habe, dann besteht grundsätzlich die Gefahr von Tauwasserausfall. Auch bei Fenstertausch kann ich das in der Fensterleibung dieses Problem haben. Aber man kann natürlich immer auch was dagegen tun. Wenn ich das weiß, dann kann ich die Fensterleibung dämmen zusammen mit dem Fensteraustausch und habe dieses Problem an der Stelle dann schon weitestgehend im Griff. Mhm. Anderes Problem in dem Zusammenhang ist natürlich auch, wenn ich die Luftdichtheit verbessere des Gebäudes. Wir wollen heute ja luftdicht bauen, das ist ja sozusagen das Ziel. Und dann aber keine Lüftungsanlage einbaue und auch nicht vernünftig lüfte, also die alte feuchte, beladene Luft auch konsequent aus dem Gebäude herausführe, dann belaste ich damit natürlich grundsätzlich auch oder sorge dafür, dass Schimmelbildung begünstigt wird.
Gilt da die alte Regel noch, die ich so kenne, 3x am Tag 5 Minuten alles querlüften, wenn man zu Hause
ist? Ja, das ist natürlich jetzt ganz witzig, genau. Also querlüften habe ich sozusagen auch noch gelernt, soll man unbedingt machen. Jetzt gibt es wieder eine neue Strömung, die sagt, Kipplüften ist ja gar nicht so schlimm. So.
Okay,
wenn ich das in bestimmten Kreisen sage, ich habe jetzt neulich gehört, Kipplüften wurde jetzt wissenschaftlich untersucht und führt gar nicht zu so viel Wärmeabfuhr aus dem Gebäude, dann gibt es welche, die hauen mir auf die Finger und sagen, du hast ja keine Ahnung. Mhm. Also was ich sagen will, es ist unheimlich fließend da auch tatsächlich die Wissenschaft.
Es gilt also und reduziert sich auf Lüften.
Lüften Gut. ist immer eine gute Idee, auch mal irgendwo im Haus ein Hygrometer hinstellen, dass man so ein bisschen auch beobachtet, wie schnell eigentlich der Luftaustausch vonstatten geht. Oh, und ganz spannend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ich war einer von denen, die sich in der Corona-Krise dann auch mal ein CO2-Messgerät in die Wohnung gestellt haben und dann mal geschaut habe, wie schnell eigentlich nach einem Lüftungsaustausch mit 3 Leuten im Wohnzimmer die Luft wieder schlecht wird. Mhm. Beeindruckend. Mhm. Das geht ganz schnell.
Wo sollte denn, wenn du gerade vom Hygrometer gesprochen hast, also was die Luftfeuchtigkeit misst, so eine gute Luftfeuchtigkeit liegen fürs Gebäude und für den Menschen ja auch?
Ja, also 60% ist immer so ein Standardwert, da sollte man versuchen hinzukommen. Mhm. Das fällt mal schwerer und mal leichter.
Ja, es gibt mittlerweile auch Hygrometer, die haben so Smileys, die zeigen das von alleine an, weil es so gut ist und man es kritisch wird. Lass uns nochmal über ein Stichwort sprechen. Dynamische Tarife führt jetzt gerade etwas in die andere Richtung, aber auch hat natürlich auch mit Energieeffizienz zu tun. Mhm. Du bist nämlich ein Fan davon und sagst mir jetzt mal, was verbirgt sich denn dahinter und warum bist du Fan davon?
Genau, also bei der Energieberatung geht es ja meistens um die Gebäudehülle, sag ich mal. Ne? Ja. So, aber wenn wir jetzt auch mal so ins Gespräch kommen, dann geht es meistens auch sehr schnell um den Stromverbrauch. Und dann guckt man auch, wo sind hier Stromfresser im Gebäude? So ein alter Wäschetrockner oder so. Und dann versuche ich immer, die Leute zu sensibilisieren, dass im Rahmen der Energiewende es natürlich sehr wichtig ist, dass wir, noch viel wichtiger als früher, dass wir die Stromproduktion und den Stromverbrauch synchronisieren. So, und da natürlich das Stromangebot immer stärker auch vom Wetter abhängig sein wird, zwangsläufig, Sonne, Wind ist nicht immer gleich da, ist es natürlich auch sinnvoll, dass wir Verbraucher uns da so ein wenig anpassen, Industrie natürlich auch, und den Strom möglichst dann verbrauchen, wenn er halt da ist, Angebot und Nachfrage, das heißt, wenn er auch günstig ist. So, und da gibt es mittlerweile Tarife, Stromtarife, die das sehr gut abbilden. Ich habe selbst so einen, ich kann sehr genau sehen, wie morgen die Sonne scheinen wird und wie das Windangebot sein wird, indem ich einfach schaue, was morgen mein Strom kosten wird. Der ist nämlich plötzlich bei Wind und Sonne, kostet nur 10 Cent die Kilowattstunde. Mhm. Das heißt, solche Tarife gibt es. Die kann man mittlerweile auch schon nutzen, wenn man keinen Smart Meter hat, sondern einen normalen digitalen Stromzähler, wo dann sozusagen eine offene Infrarotschnittstelle ist. Da gibt es Anbieter, die das mittlerweile anbieten. Total sinnvoll, finde ich. Man kann da sparen, man muss sich darum kümmern. Man muss dann vielleicht auch den Wäschetrockner dann anmachen, wenn das Stromangebot gerade groß ist. Und man wird damit belohnt, dass man dann halt auch nicht viel für den Strom zahlt.
Ja, Belohnungssystem funktioniert meistens richtig gut. Ja. Kurzer Hinweis dazu, wo kann ich mich da am besten informieren? Hast du da noch einen ganz kleinen Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer, weil es ja ein sehr neues Thema ist?
Ja, ich würde einfach bei Google dynamische Stromtarife eingeben.
So, es kann so und dann,
damit habe ich jetzt keinen Anbieter empfohlen oder sonst was.
Sehr schön. Zum Schluss. energieeffizientes Leben. Hast du vielleicht einfach so nochmal ein paar Tipps, die wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, irgendwelche Top 3, Top 5 meinetwegen auch?
Also ganz wichtig ist bei den Leuten, die heute auch schon, also wenn man eine Wärmepumpe hat, gilt das sowieso, dann ist man in der Regel aber dafür sensibilisiert. Aber auch wenn man ein Gasbrennwertgerät haben, was ja mittlerweile die meisten Leute haben, eine Brennwertheizung, ist es sehr interessant, sich mal mit der Heizkurve zu beschäftigen. Da muss man vielleicht ein, zwei Mal in seinen Unterlagen blättern. Aber je niedriger die Heizkurve eingestellt ist, mit so niedrigeren Vorlauftemperaturen betreibe ich die Heizung. Und so niedriger kommt der Rücklauf auch wieder in die Heizung rein. Das war jetzt etwas technisch. Am Ende, kurz gesagt, man spart Geld, man spart Gas dadurch, dass man mit niedrigeren Temperaturen heizen kann. Das tut man mit einer niedriger eingestellten Heizkurve. Man kann natürlich bei der Dusche auch mal einen Sparduschkopf einbauen. Das spart natürlich dann auch eine ganze Menge.
Da gibt es mittlerweile auch solche, dann heißt es ja häufig ja, aber dann kleckert das so vor sich hin, aber die sind mittlerweile so gedreht und gedeichselt, dass da richtig das unter Druck rauskommt, ne? Das richtig, perlt dann so schön.
Richtig, das perlt wunderbar, das ist ein wunderbarer Sprühnebel, der Wassereinsatz wird minimiert und der Sprühnebel wird maximiert, herrlich.
Okay. Gibt es noch was?
Tatsächlich, ich würde auch mal über einen hydraulischen Abgleich nachdenken. Das Wort geisterte ja durch die Medien auch. Ich glaube, Robert Habeck hat das vor 2 Jahren auf dem Höhepunkt der Gaskrise gesagt. Leute, macht einen hydraulischen Abgleich. Dann mussten viele Menschen feststellen, dass die Handwerker gar keine Zeit dafür haben, weil sie gerade wie blöd Heizung getauscht haben. Mittlerweile sind da vielleicht wieder Kapazitäten da. Also hydraulischer Abgleich heißt letztlich, dass ich meine Heizkörper im Gebäude besser aufeinander abstimme, dass ich weniger Strömungsgeräusche habe, weniger Verluste und auch am Ende mit niedrigeren Temperaturen heizen kann. Und das ist immer sehr gut auf der Gasrechnung.
Und auch für die Umwelt.
Und am Ende für die Umwelt, richtig.
Ja, weniger Gasverbrauch, gleich weniger Emissionen.
Ja, das ist ja das Herrliche. Es geht Hand in Hand. Ne? Wenn ich am Geldbeutel spare, dann tue ich in dem Fall wirklich auch der Umwelt was zugute. Ja.
Es ist eine die Motivation.
Win-win-Situation. Ja. Daniel, bei den 3 Punkten, die wir da eben noch hatten zum Schluss, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das hast du für dich so entdeckt vielleicht?
Für mich persönlich nicht, aber das Thema Heizkurve haben wir sehr intensiv bei Hellmann diskutiert, auch auf dem Höhepunkt der Gaskrise. Da waren wir gezwungen, auch einzusparen. Aber Philipp hat das ja nochmal sehr schön gesagt. Es geht ja nicht nur um das Einsparen des Gases, es geht auch um die Reduzierung der Kosten und um die Reduzierung der Emissionen. Also das war auf jeden Fall eine gute Maßnahme, die wir treffen konnten.
Ja. Also das kann ich wirklich auch nochmal sagen. Ich bin ja sehr oft unterwegs und sehe sehr viele Gas- und Stromverbräuche, was die Leute im Jahr 22, 23 an Gas eingespart haben. Zumindest die Leute, bei denen ich zu Hause bin. Das ist gigantisch. Ja. Also wirklich, ich sehe da Reduktionen um 20-30%. In der Regel sagt man mir auch mit wenig Komfortverlust, vielleicht mal ein wärmerer Pulli. Aber da ist eine ganze Menge drin, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt.
Ja, oder weniger lange duschen, das habe ich gemerkt. Ist aber ein bisschen eingerissen.
Und geht das jetzt wieder nach oben? Was ist so deine Einschätzung?
Teilweise schon, aber nicht so sehr, wie man denken würde. Ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass die Leute da sehr viel bewusster, was den Gasverbrauch angeht, sind.
Ja, sehr schön. Jetzt gehe ich mit einem guten Gefühl aus diesem Podcast raus.
Wie schön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Daniel, meinst du eigentlich, das war ja eine Höreranfrage, du hast sie bekommen und du hast sie gelesen, meinst du, wir haben jetzt erstmal alles abgedeckt soweit?
Ich hoffe, ansonsten, ich kenne, also es ist eine Hörerin, das muss ich noch der Korrektheit halber sagen, die kenne ich sehr gut, die wird sich melden, wenn ihr das nicht gereicht hat.
Ja, bitte und auch alle anderen, die es jetzt gehört haben, wenn ihr sagt, ja, es ist ganz viel schon angesprochen worden, aber ich habe da noch eine Nachfrage, einen bestimmten Punkt oder wir haben ein Thema nicht angesprochen, das können wir natürlich irgendwann nochmal in einer weiteren Folge klären, deshalb sage ich nochmal die Mailadresse, ist necktüte@hellmann.com, da könnt ihr all das loswerden und wir sind gespannt darauf, was euch so beschäftigt. Philipp, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist, auch für
herzlichen
die vielen
Dank.
Tipps und Einblicke. Daniel, wie immer, herzlichen Dank.
Freut mich, dass ihr mich nicht vergessen habt.
Und damit war es das auch schon wieder mit Hellmann bewegt. Hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Dann bringt Anja euch einen Ideensnack für Veränderungen mit. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Tschüss.